HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch heute mit Nils Henkel. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Nils Henkel ist Koch. Er war aber 18 Jahre lang im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach tätig. Zuerst unter Dieter Müller, dann als alleiniger Chef des dortigen Gourmet-Restaurants, bis das Hotel vom Eigentümer samt aller Restaurants 2014 geschlossen wurde. In dieser Zeit erhielt Nils Henkel 3 Michelin-Sterne, dann ging einer verloren. Und seit Februar 2017 ist er nun heute Chefkoch des Gourmet-Restaurants Nils Henkel auf der Burg Schwarzenstein im Rheingau. Guten Tag, Herr Henkel.
Guten Tag.
Sie sind nach 2-jähriger Pause wieder in die Küche zurückgekehrt, nachdem Ihre letzte Station, wie ich gerade gesagt habe, das Gourmet-Restaurant Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach geschlossen wurde. Was haben Sie in dieser Zeit vermisst?
Was ich vermisst habe, in einem Team zu arbeiten, die tägliche Kreativität, neue Dinge auszuprobieren. Das habe ich, glaube ich, am meisten vermisst. Und natürlich auch die Stammgäste, die regelmäßig kamen.
Sie hatten ja Zeit gewonnen. Etwas, was ja für einen Spitzenkoch Ihrer Klasse nicht nur so selbstverständlich ist oder überhaupt nicht selbstverständlich ist. Hatten Sie zwischenzeitlich aber auch trotzdem mal Spaß daran gefunden, eben nicht dauernd in der Hitze der Küche zu stehen?
Ja, natürlich. Also das war natürlich ein herber Verlust, den Job zu verlieren, den man auch natürlich lange Zeit gemacht hat und auch geliebt hat. Aber ich habe ja auch Familie und unsere kleine Tochter war gerade 3 Monate auf der Welt und von daher war das im Nachhinein ein großes Geschenk, dass ich einfach Zeit mit der Familie haben konnte und meine Zeit flexibel planen konnte.
Wir sind ja momentan in einer Phase, Nils Henkel, in der für viele hochbegabte Köche es nicht mehr selbstverständlich ist, dass sie ihr Privatleben opfern, um ja zu den großen Meistern der Küche zu werden, in der es auch nicht mehr selbstverständlich ist, den Hochdruck und die Hitze der Küche 30, 40, 50 Berufsjahre auszuhalten. Da werden Sterne entweder zurückgegeben oder gar nicht mehr angestrebt. Da suchen hochqualifizierte Köche gerne ja das Dach des Catering-Unternehmens, unter dem sie dann unterkommen, um geregelte Arbeitszeiten zu haben. Und da sind solche Dauerbrenner wie Harald Wohlfahrt, der bis heute noch ja, hinter dem Herd steht, ja fast schon die Ausnahme. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
Ja, die Zeiten ändern sich und zwar natürlich auch bei den großen Chefs, aber auch bei den Mitarbeitern bei uns im Restaurant. Also letztendlich das eigene Leben und Zeit für Freizeit zu haben, ist ein Punkt, der in den letzten Jahren sehr viel wichtiger geworden ist. Also man sagt ja immer so, diese Work-Life-Balance muss stimmen und das ist ein Thema, was es früher bei uns, also als ich meine Ausbildung gemacht habe und meine Wanderjahre gemacht habe, überhaupt nicht gab. Da hat man gar nicht gefragt, man hat einfach Gas gegeben und hat gar nicht auf die Stunden geschaut und das ist heute anders geworden. Das ist auch gut so.
Und ich glaube, man muss, wenn man neue Köche rekrutieren möchte, wahrscheinlich heute, Sie sind jetzt nun Geschäftsführer dieses Restaurants und Chefkoch, da muss man wahrscheinlich ja die Köche anders locken heute, oder? Es wird ja viel geklagt über Nachwuchsmangel.
Ja, das ist sicherlich ein Problem und ich denke mal, was wichtig ist heute, dass man mit seinen Mitarbeitern einfach gut umgeht, dass man ein gutes Team hat und auf Augenhöhe als Chef agiert und nicht als schreiender Küchenchef, wie das oft so dargestellt wird, was aber selten so ist. Küche ist irgendwo auch ein Stück weit die Hierarchie und das ist auch manchmal ganz richtig so, weil man muss sagen, wo es lang geht, um seine Ziele zu erreichen. Aber es ist immer auch die Frage, wie man das macht und wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Mhm. Und ein gutes Team zu haben, ist heute sehr wertvoll. Deshalb muss man auch einfach ein bisschen was dafür tun.
Was ist denn für Sie als Koch, der ja nun gerade aber noch eigentlich die alte Schule repräsentiert, der gerne halt eben in der Küche steht? Ich nehme mal an, Sie machen das noch immer, oder? Absolut. Sind Sie nur noch Manager Ihres Restaurants?
Sonst wäre ich nach 2 Jahren nicht wieder zurückgekommen. Und ich habe wirklich viel Spaß dran und ich bin mit großer Freude jetzt wieder mit der neuen Aufgabe am Start.
Der US-amerikanische Journalist Bill Buford hatte vor rund 10 Jahren mal ein Buch herausgegeben, Hitze hieß das. Und da hat er beschrieben, wie er sich als Journalist dann verdingt hat, einfach dann in der ja sehr turbulenten Küche in den USA, in New York war das. Mhm. Und dann hat er dann beschrieben, was für ihn der Kick ist. Und er sagte, gerade das, dieser Moment der nahezu stattfindenden Überforderung, wenn die Bonks aus dem Restaurant sich häufen und wenn es dann halt eben am Herd wirklich zugeht wie in einem Rockkonzert, genau das wäre der Moment, den er da besonders berauschend empfunden hat. Kennen Sie das auch noch?
Ja, das ist richtig. Also man hat ja immer Situationen und man weiß ja nie, was der Tag auch bringt. Es kann ein ganz gemütlicher Abendservice werden mit mit dem, was man auch geplant hat. Es kann aber auch mal ganz, ganz anders sich entwickeln, weil die Gäste einfach Sonderwünsche haben oder eben nicht das Essen, was man geplant hat. Und dann wird es turbulent. Und das Schöne ist, dass man diese Situation immer wieder meistert. Und am Ende des Tages denkt man, meine Güte, das war ein heftiger Tag, aber es hat alles gut gepasst. Die Gäste sind alle zufrieden. Und das ist was ganz Besonderes, ne? Weniger schön ist natürlich, wenn irgendwas nicht rund läuft und dann nicht alles hundertprozentig ist, aber das ist eben auch der tägliche Kampf, alles perfekt zu machen.
Na klar, das liegt aber auch in der Natur des Geschäfts, dass man halt nicht immer alles perfekt macht, auch wenn das dann zwischenzeitlich mal hart bestraft werden kann von außen. Nizenkel, Sie hatten auch zwischenzeitlich mal damit geliebäugelt, sich selbstständig zu machen, also ein Restaurant in Eigenregie zu führen. Ist das auf dem Niveau, auf dem Sie kochen, ist das in der Top-Gastronomie heute überhaupt möglich, ohne Hotel, ohne Mäzen, ohne Sponsor, ohne Geldgeber im Hintergrund zu haben, wirtschaftlich gesehen?
Es gibt sicherlich ein paar ganz wenige Ausnahmen, die das schaffen. Und es ist aber sicherlich ein hartes Geschäft, eben nur ein Restaurant zu machen. Und wenn man eben nicht das eigene Kapital mitbringt, sondern sich das irgendwo leihen muss, dann ist es irgendwann die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Ich bin jetzt 47 und zu dem Zeitpunkt habe ich für mich entschieden, muss es dann nicht sein. Ne? Also es hätte aber auch kein luxuriöses Restaurant sein müssen, es hätte auch was ganz Einfaches sein können, aber eben mit dem Anspruch auf den Teller. Aber ich habe mich schlussendlich dagegen entschieden, eben weil ich auch mit der Burg Schwarzenstein ein tolles Angebot hatte. Und das ist dann natürlich etwas komfortabler, wenn man eben nicht das geschäftliche Risiko trägt, sondern dafür verantwortlich ist, dass man einfach den kreativen Beitrag leistet und natürlich auch das Ganze wirtschaftlich vernünftig rundlaufen lässt.
Sie sagen zu Recht, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Wenn man sich mal die im Moment mit 3 Sternen ausgezeichneten Restaurants in Deutschland anguckt, ich glaube, da ist höchstens 1 oder 2 dabei, wo das noch selbstständig gemacht wird, wo eben halt eben kein Mäzen da ist.
Ja, das ist sicherlich Klaus Erfurt in Saarbrücken und Helmut Tilkes in der Eifel, aber ansonsten gibt's, glaube ich, bei allen Hotels im Hintergrund oder Eigentümer, die das auch ein bisschen mitfinanzieren. Ja.
Deswegen hatte der Restaurantkritiker Jürgen Dolase, das ist auch schon einige Jahre her, mal die Überlegung angestellt, warum es denn nicht möglich ist, auch die Hochküche hier bei uns staatlicherseits zu subventionieren, so wie es halt eben mit Theatern und Opernhäusern auch geschieht, weswegen wir auch eine so tolle Theater- und Opernlandschaft haben. Eigentlich doch keine schlechte Idee. Es würde ja nicht nur die Köche fördern und entlasten, sondern auch den Gästen ermöglichen, auch mit kleinem Geldbeutel in den Genuss von Hochküche zu kommen.
Ja, also es wäre sicherlich interessant, wobei natürlich, man muss immer auch schauen, man hat tolle Produkte und das muss auch irgendwo gezahlt werden. Aber die Rahmenbedingungen in Deutschland sind halt nicht einfach. Wir haben viele gute Restaurants und wir haben ein Klientel, was nicht so schnell mitwächst, wie wir uns das wünschen. Vielleicht eben auch, weil man natürlich auch weiß, es ist teuer. Und sicherlich aber auch, weil viele Gäste denken, Spitzengastronomie ist steif und man sitzt einfach viele Stunden im Restaurant und das mag auch nicht jeder. Also ich denke mal, ein bisschen staatliches Zutun wäre sehr hilfreich, aber wir müssen uns alle natürlich auch verändern und müssen gucken, was wollen die Gäste, wozu sind die Gäste bereit. Ne? Und es gibt Länder, die uns vormachen, dass es eben geht. Das skandinavische Küchenwunder zum Beispiel ist sehr stark auch begleitet worden von der Politik und vom dortigen Tourismusboard. Und das gibt's in Deutschland halt überhaupt nicht. In Deutschland, wenn ein Politiker in ein Sternerestaurant geht, steht's am nächsten Tag wahrscheinlich in der Zeitung und es wird
nicht zu seinen Gunsten.
Ja. Nicht zu seinen Gunsten. Ne? Ja. Und es wird drüber gelästert. Und in anderen Ländern ist es halt völlig in Ordnung und ist halt auch letztendlich ein kultureller Beitrag. Und das ist in Deutschland anders. Ne? Also die Autoindustrie in Deutschland wird natürlich stark gefördert. Das ist so das Aushängeschild. Und Hotellerie, Gastronomie als zweitgrößter Arbeitgeber überhaupt nicht. Das interessiert einfach keinen.
Kann das noch irgendwann mal passieren oder glauben Sie, dass unsere kulturelle Prägung einfach so ist, wie sie ist und so wie sie ist sie zu stark, dass sie halt eben die Gastronomie nicht zu den Protagonisten von Kultur zählt und dass wir da auch in naher Zukunft nichts dran ändern können oder gäbe es irgendwo Ansätze und Hebel? Haben Sie vielleicht irgendwo schon was kennengelernt, wo man merkt, aha, da macht jetzt mal eine Stadt mit oder vielleicht das Land mit. Es muss ja nicht gleich der Staat sein.
Also in Nordrhein-Westfalen gibt es da einfach auch Ansätze, da gibt es die Genussbotschafter und ich war auch damals in meiner Zeit in Bergisch Gladbach einer der Genussbotschafter in Nordrhein-Westfalen, wo man im Grunde genommen als Aushängeschild auch für das Reiseland Nordrhein-Westfalen kulinarisch gesehen war und da ist ein bisschen was passiert und ich glaube, das macht auch durchaus Schule. Aber das könnte natürlich auch stärker sein. Ich denke, gerade die politischen Spitzen in Deutschland, die verschließen sich dem Thema. Ne? Ich kenne in Deutschland kaum einen Politiker, der gut essen geht und dazu steht. Also ich glaube, der Letzte, der das gemacht hat, war Gerhard Schröder und ansonsten kam da nicht mehr viel.
Und es wurde auch ihm nicht quasi auch nicht positiv ausgelegt.
Nein,
das
wurde
ihm
auch angelastet letztendlich. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil wir haben ganz tolle Restaurants in Deutschland und das ist halt auch ein Stück unserer Kultur und das wird halt nicht genug gewertschätzt. Ne? Aber das letztendlich die Gäste, die wachsen auch schon mit und das wird auch mehr. Aber Deutschland ist halt auch kein Land, was sich traditionell für gutes Essen begeistert. Also Deutschland ist immer noch ein Land, wo letztendlich der günstige Preis wichtiger ist als die Qualität auf dem Teller.
Das wird seit Jahren und Jahrzehnten beklagt. Manchmal denke ich, ne, es gibt da doch mal so kleine Feuer am Horizont, wo ich merke, es ändert sich was, aber wir werden das noch vertiefen, Nils Henkel. Jetzt spielen wir erstmal Ihre erste Musik. Da haben Sie sich U2 und Every Breaking Wave gewünscht. Was hat das damit auf sich?
U2 ist eine Gruppe, die mich eigentlich schon seit meiner Jugend begleitet. Ich habe damals das Konzert auf der Loreley gesehen, das Open Air, und war sehr begeistert und seitdem höre ich U2 einfach sehr gerne. Damals kannte sie kaum jemand, es war nicht so einfach, die aktuelle Platte zu bekommen, damals eben auch noch Vinyl und ja, also ich höre sie nach wie vor sehr, sehr gerne und finde es auch gut, dass sie wieder so ein bisschen zu dem zurückgekommen sind, was sie damals gemacht haben.
Von meinem heutigen Doppelkopfgast Nils Henkel, Spitzenkoch, jetzt auf Burg Schwarzenstein im Rheingau. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Nils Henkel, hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass die Hochküche einmal in die Verlegenheit kommt, über ethische Aspekte bei der Erstellung des Menüplans, bei der Auswahl der Produkte nachzudenken?
Wahrscheinlich nicht. Damals waren andere Zeiten.
Ja. Und jetzt ist alles ganz anders. Ich frage das jetzt nicht, weil der Sterne-Gastronomie das jetzt gesetzgeberisch auferlegt wird oder von sonst welchen Seiten, sondern weil es einfach der Geist der Zeit ist, der das einfordert. Bei der Diskussion über Klimawandel, bei der Diskussion über Ressourcenverbrauch, bei der Diskussion über Tierschutz. Und weil Sie ein Koch sind, der, es war, glaube ich, 2010, um das Jahr 2010 herum, schon anfing, darüber nachzudenken und dann halt eben ein Gemüsemenü kreierte. Was gab damals den Impuls?
Also zwei Gründe. Zum einen schied damals Dieter Müller aus dem Restaurant aus und es ging in meine Verantwortung. Und für mich, wir hatten damals dieses Dieter Müller Klassiker-Menü, wo wir seine tollen Kreationen einfach in ein Menü eingefasst haben als Alternative zum Degustationsmenü. Und dann war natürlich meine Überlegung, was machen wir danach? Und es hat mich immer schon gestört, wenn wir Anfragen von Vegetariern hatten nach Gemüsemenüs, dass man immer irgendwelche Dinge dann kombiniert hat, die man eben hatte aus dem Programm und das Ganze zusammengefügt hat zu einem Menü, was sicherlich auch trotzdem sehr, sehr gut war, aber für mich eben nicht diesen roten Faden, diese Dramaturgie und diese Sinnhaftigkeit hatte. Und das war also der Grund, da habe ich gesagt, das möchte ich einfach richtig professionell, richtig gut machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Überlegung, wir essen alle viel zu viel Fisch und Fleisch. Also in erster Linie natürlich Fleisch und das Ganze aus Massentierhaltung. Und das ist einfach ein Zustand, der, ja, ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Das kann eigentlich nur ins Desaster führen, wenn man das so weitertreibt. Und ich höre dann immer, ja, aber gute Produkte kosten einfach auch viel, viel mehr Geld. Und das ist sicherlich richtig, aber wenn man einfach auch sich das Ganze einteilt und eben nicht jeden Tag Fisch oder Fleisch isst, dann kann man sich auch Produkte finanzieren, wo man weiß, wo die herkommen, die einfach aus vertretbarem Anbau kommen. Mhm. Und das war natürlich auch dann dieser politische Aspekt dieser Entscheidung. Und damals war es nicht einfach, weil klar, die Nachfrage war noch gar nicht mal so da. Und bis sich das so beim Gast auch durchsetzt, hat es wirklich ein paar Jahre gedauert. Aber mittlerweile ist es eine feste Größe geworden. Und es war auch klar, dass ich zum Neustart auf der Burg Schwarzenstein nicht auf mein Gemüsemenü verzichten kann und auch nicht möchte.
Das war damals ja noch relativ kühn. Unter Umständen, so genau weiß man es nicht, hat es vielleicht damals auch den dritten Stern gekostet, weil das halt eben da reinpurzelte und man war auch noch nicht dran gewöhnt.
Vielleicht haben wir einfach auch nur damals in dieser Situation, wir haben das Restaurant renoviert, wir haben verschiedene Dinge geändert, wir haben eben diese naturverbundene Küche auch stärker in den Fokus gerückt, das Gemüsemenü. Vielleicht haben wir einfach zu viel auf einmal gemacht und vielleicht ist das irgendwo auch mal an einem falschen Tag und ist auf die Qualität gegangen. Man weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt dem Gemüsemenü geschuldet ist, aber man muss natürlich alles, was man macht, absolut perfekt auf höchstem Niveau machen.
Und jetzt ist die Zeit ganz anders. Es sind eigentlich wenige Jahre gewesen und wir haben ein komplett anderes Bild. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, die Menüpläne der aktuellen 2- und 3-Sterne-Restaurants in Deutschland mal anzuschauen. Also die Menükarten. Und was findet man? Fast in jedem Gang, fast durchgehend in jedem Restaurant finden wir Petersilienwurzel, Knollensellerie, Staudensellerie, Rote Beete, Pastinaken, Topinambur. Also, wir haben einen kompletten Turn. Ohne Gemüse geht's fast gar nicht mehr. Und zwar jetzt Gemüse auf hochwertigste Art gekocht. Mhm. Ja. Was ist da geschehen? Wie haben Sie sich denn mit dem Gemüse dann auseinandergesetzt? Ich meine, das sind ja alles Bestandteile eigentlich der urtraditionellen, auch deutschen Küche. Meine Güte, im 19. Jahrhundert musste man darauf zurückgreifen, weil alles andere viel zu teuer war.
Richtig, ja.
Aber man hat es damals, glaube ich, noch gar nicht richtig in seinen Möglichkeiten ausgeschöpft, oder? Wie gehen Sie ran, wenn Sie
sicherlich nicht. Also was sicherlich in Deutschland auch passiert ist mit der ganzen Wirtschaftswunderzeit, dass man sich einfach die Produkte leisten konnte. Fleisch war auf einmal erschwinglich und hat dazu geführt, dass irgendwo Fleisch das Wichtigste auf dem Teller war und Gemüse das Beiwerk. Und bei den Menüs, die ich mache, ist im Grunde genommen oftmals auch das Fleisch oder der Fisch das Beiwerk. Und die ergänzenden Gemüseprodukte auf dem Teller, die nehmen wirklich auch einen starken Anteil.
Sind die Hauptrolle, spielen die Hauptrolle fast.
Ja, oftmals. Ja. Ne? Im Gemüsemenü so oder so. Aber auch im normalen Menü ist Gemüse immer sehr wichtig. Also ich habe immer so die Regel, es sollten mindestens 50% Gemüse auf dem Teller liegen und nicht eben mehr Fleisch als Gemüse. Und das ist letztendlich gesünder, es ist interessanter und es kommt auch dem Wareneinsatz letztendlich zugute. Und ja, man verbraucht eben auch nicht diese Massen an Fleisch und Fisch.
Ja. Aber Sie experimentieren ja auch richtig. Also es wird heute, also nicht nur Sie, es ist ja mittlerweile, gibt es ja doch einige Gesinnungsgenossen in der Hochgastronomie, national wie auch international. Also da wird fermentiert, da wird filettiert, da wird
getrocknet, geeilt,
genau, alles, alle Varianten, die Küchentechnik auch heute zur Verfügung stellt, wird gemacht und es kommen auch wirklich ganz neue Geschmacksfelden, die dabei entstehen, oder?
Ja, das ist auch hochinteressant. Also bei mir auf dem Teller findet sich ein Gemüse auch eigentlich nie in einer Zubereitung, sondern immer in mehrfacher Zubereitung, was die ganze Bandbreite im Geschmack des Gemüses einfach auch erhöht. Und viele Gäste sagen auch, Mensch, das Gemüse ist so genial, wo kommt das her? Wer produziert das? Ich meine, ein guter Produzent ist wichtig, eine gute Qualität ist extrem wichtig, aber einfach geschmackliche Bandbreite zu schaffen durch verschiedene Zubereitungen und das Ganze einfach ein bisschen ausgeklügelter anzugehen, das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, um da viel mehr Spaß dran zu erzeugen am Essen.
Ja, und das geht dann so weit, dass man, wenn man mal in den Genuss von solchen Speisen kam, Fleisch überhaupt nicht mehr vermisst. Dann merkt man erstmal, wie psychologisch das Ganze eigentlich auch aufgestellt ist bei uns im Kopf.
Ja.
Mit unseren Vorlieben und Abneigungen.
Gibt ja auch wirklich auch Möglichkeiten, auch diesen Umami-Effekt, den Fleisch und Fisch auch erzeugen, das auch mit Gemüse zu machen, mit fermentierten Produkten, mit Gemüsemiso und solchen Sachen. Da kann man halt wirklich auch andere Wege gehen und man hat Gerichte, die so komplex und so vollwertig schmecken, dass man wirklich kein Fleisch oder keinen Fisch vermisst.
Und da gibt es immer wieder auch Neuheiten. Bei Ihnen fällt die Klettenwurzel auf, die springt einen so richtig an. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so ein distinktives Merkmal von Ihnen. Ja, erzählen Sie doch mal, wie findet man solche fast schon ausgestorbenen Gemüsesorten oder solche, die man halt gar nicht mehr kennt und gar nicht glaubt, dass man das essen kann oder wie auch immer es ist?
Also man findet sie ganz sicher nicht im Discounter oder im Supermarkt. Das klar, auf gar keinen Fall klar. Und auch nicht in den großen Einkaufshallen. Man muss schon ein bisschen weitergehen. Also man muss im Grunde die kleinen Produzenten suchen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist in Deutschland, da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Ne? Wir haben in Deutschland einfach eine industrielle Landwirtschaft, ich glaube zu 98%. Und alles andere, da muss man wirklich dann nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Aber es gibt sie. Und ich habe einen Bauern in der Nähe von Bremen, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite, und einen in der Nähe von Rostock. Und das sind so kleine Spezialisten, die einfach auch nur so ein paar Handvoll Kunden und gute Restaurants bedienen, weil viel mehr können die gar nicht. Und die können aber eben ganz speziell sein. Und die Klettenwurzel, die habe ich entdeckt als Produkt aus Japan. Die war so vide gegart in einem kräftigen Dashi-Sud, und das waren drei Wurzeln in der Größe von drei Bleistiften, exakt gerade und perfekt vom Aussehen, wie japanische Produkte oft so sind. Und die schmeckten fantastisch, aber es war einfach ein Eigengeschmack, der mich wirklich gereizt hat. Aber ich hatte keine Lust, so ein Fertigprodukt irgendwie zu verwenden. Also habe ich dann den Marco Seibold angerufen und habe gesagt, sag mal, Klettenwurzel, kennst du das? Sagt er, ja, ich habe ein paar Pflanzen versuchsweise im Feld und kann ich dir gerne mal schicken. Ne? Und so kam das dann. Dann haben wir im nächsten Jahr gleich eine ganze Reihe angebaut, oder eher für mich. Und so kam es dann auf die Karte. Und ich habe natürlich dann auch versucht, mich geschmacklich an diesem japanischen Produkt zu orientieren. Habe eben auch einen Dashi-Sud gekocht aus Algen und Pilzen und habe das Ganze sehr kräftig gewürzt und habe sie dann so vide gegart und war dann auch sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und habe das dann auch gleich ins Menü eingebaut. Und das sind halt so Dinge, die dann auch, ja, die einen persönlich natürlich auch charakterisieren. Also Marco Seibold hat die Klettenwurzel mittlerweile aller Henkel auf seiner Liste stehen, weil er sie dann eben so anbietet, wie wir sie zusammen uns überlegt haben, wie sie am besten ist.
Sagen Sie nur mal kurz, was Dashi-Sud ist. Jetzt haben Sie den Begriff zweimal genannt und wir sind ja nicht alle völlig versiert hier.
Dashi-Sud ist im Grunde genommen ein japanischer Grundfond, der in der Küche nicht fehlen darf, wie bei uns ein Geflügelfond, wird hergestellt aus Dashi-Kombu-Algen, die zusammen mit Shiitake-Pilzen kalt eingeweicht werden. Dann wird das Ganze langsam gekocht. Und normalerweise kommen dann noch Bonito-Flocken dann rein, um das Ganze zu aromatisieren. Man hat halt diesen Umami-Geschmack, diesen fünften Geschmackssinn letztendlich sehr stark ausgeprägt dabei. Und das lieben die Japaner sehr. Und das, finde ich, kommt auch meiner Küche sehr zugute. Und in dem Fall aber dann fürs Gemüsemenü natürlich ohne Fisch.
Ja. Und die Klettenwurzel, wenn ich da jetzt pur reinbeiße, wohin geht das Ganze in der Geschmack, im Geschmack?
Das ist eine Verwandtschaft mit der Schwarzwurzel, schon ähnlich, aber es hat so einen ganz eigenen Geschmack, sehr schwer zu charakterisieren, so ein bisschen mehr bitter, so ein ganz eigener Geschmack, und den mag ich einfach sehr gerne. Der ist sicherlich für viele Gäste auch ein bisschen fremdartig und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das gerade interessant.
Nitzenkel, Sie haben das jetzt gerade so in so einem Nebensatz fast weggeredet, aber ich meine, Sie haben einen Aspekt gerade genannt, der, glaube ich, ganz schön wichtig ist. Denn mehr oder weniger kann man ja sagen, dass Köche ihrer Gesinnung, die darauf achten, die nachhaltig denken, die ökologisch denken, ja mittlerweile auch Teil eigentlich einer Umweltschutzbewegung geworden sind, weil sie halt eben mit Bauern kooperieren, die so etwas dann wieder neu anbauen, ihnen auch die Preise dafür zahlen, damit sie das tun. Und auf diese Weise entsteht ja auch eine andere Landwirtschaft, eine wesentlich gesündere Landwirtschaft. Fühlen Sie sich manchmal auch als Teil einer solchen Bewegung? Sind Sie Umweltschützer als Koch?
Ja, ein Stück weit vielleicht schon. Ich bin auch jahrelang Fördermitglied bei Greenpeace, aber das ist eigentlich nur so eine Sache am Rande. Aber es beschäftigt mich natürlich auch. Und die Welt, in der wir leben, bewegt sich eigentlich dahin, wo wir alle sagen müssten, das kann so nicht weitergehen. Und man muss was tun. Und als Koch hat man eine Vorbildfunktion. Und wenn wir Köche nicht irgendwo sagen, da geht's nicht weiter und das geht so einfach nicht und auch auf Dinge verzichten, dann wer denn sonst, ne? Ja. Und ich finde das einfach ganz wichtig, auch sich da Gedanken zu machen. Ich mache da kein Dogma draus. Ich bin jetzt kein eingefleischter Regionalist, der alles nur aus der Region hat, sondern ich habe eine weltläufige Küche. Ich arbeite eben auch gerne mit Produkten aus der ganzen Welt. Aber es muss auch Sinn machen. Es gab immer schon einen Handel mit Gewürzen und deshalb würde ich auch mich nie den Gewürzen aus der ganzen Welt verschließen. Aber es ist für mich schon immer auch die Überlegung, welche Produkte kann ich aus Deutschland bekommen, welche Produkte kann ich aus der Region bekommen. Oder muss ich sie aus Frankreich oder sonst irgendwo herbekommen? Also vor 10, 15 Jahren hat man sicherlich einen Großteil der Produkte aus Frankreich bekommen. Aber in den letzten 15 Jahren hat sich in Deutschland sehr viel getan. Wir haben tolle Produzenten, eben auch in der Region. Und wir haben Fleischqualitäten, die wir in Deutschland haben, die gab es früher so nicht. Ne? Und es tut sich ein bisschen was. Es gibt eben diesen Umbruch auch. Aber im Verhältnis zu der Massentierhaltung ist es sicherlich noch viel, viel zu wenig.
Klar, aber trotzdem, was dadurch entstehen kann oder vielleicht schon entstanden ist, das sind ja richtige Systeme. Also im besten Fall ist das so, dass es halt einen Haufen Köche gibt und einen Haufen Bauern oder Tierzüchter auf der anderen Seite, die aber alle mehr oder weniger einen Kreis bilden.
Ja.
Und dann hätten wir ja das fast, was vorbildlich ist oder was die Franzosen uns ja auch vorgemacht haben. Ja, weil da halt eben viele zusammen an einer Sache arbeiten.
Richtig, ja. Also wir bauen das gerade auch auf mit den Jeunes Restaurateurs in Deutschland. Das ist eine Vereinigung junger Spitzenköche, der ich auch angehöre. Und Alexander Huber, eins unserer Mitglieder, hatte vor einigen Jahren die glorreiche Idee, ein Genussnetz zu gründen, weil wir alle auch kleine Lieferanten haben in der Region, mit denen wir arbeiten, die aber eigentlich zu klein sind, um ja da was ganz Großes draus zu machen. Die sollten auch klein und regional bleiben. Aber es sind jetzt mittlerweile etwa 30, vielleicht auch ein paar mehr noch. Es wächst halt auch, die im Grunde genommen jetzt in diesem Genussnetz vereint sind und die wir auch spielen, die wir öffentlich auch spielen, mit den Produkten wir arbeiten und innerhalb dieser Gruppe von Köchen auch diese Produkte einsetzen. Das ist sehr interessant und das kann man eben ausbauen. Und da bin ich auch gespannt, was draus wird. Das ist sicherlich der richtige Weg. Und wenn so ein Vorbild Schule macht, dann haben wir sicherlich Möglichkeiten, da einfach auch mehr zu verändern.
Nur ein kleiner Gedankensprung, aber bei dieser Frage geblieben. Mich bewegt das, seitdem die Grünen vor 4 Jahren so kläglich gescheitert sind mit ihrer Idee des Veggie Days, was ich sehr bedauere, fand es gar nicht so dramatisch, was sie da vorgeschlagen haben. Und dann kam ein Sturm der Entrüstung und er hatte immer denselben Ton. Und Tenor, Essen ist Privatsache. Ist Essen Privatsache aus Ihrer Sicht? Heute noch oder immer? Oder?
Ja, im Großen und Ganzen sollte es Privatsache sein. Aber ich denke mal, wir leben in einer Welt, in der natürlich auch viele Dinge vom Staat gelenkt werden. Ob das jetzt Alkoholkonsum oder Zigarettenkonsum oder Drogenkonsum ist. Und die Frage ist, wann kommt einfach mal der Einschnitt, wo man einfach sagt, wir müssen einfach bei der Massentierhaltung mal was machen. Ne? Also es gibt, in Deutschland ist es sicherlich noch halbwegs okay, aber es gibt Länder in Europa, wo das gar nicht geht. Und ich finde, da muss man einfach einschreiten. Und ich finde auch, wir regeln vieles in der EU mit EU-Recht. Und ich glaube, da wäre im Grunde genommen mal der Ansatz, Dinge zu verändern oder auch mal einfach den Anteil an Bioprodukten zu reglementieren. Also da kann man sicherlich eine ganze Menge machen. Aber es ist halt auch eine riesige Lobby und es geht um wahnsinnig viel Geld und deshalb passiert da einfach nicht viel.
Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke mir immer bei diesem Thema Autofahren, könnte ich auch sagen, ist Privatsache und trotzdem gibt es Verkehrsregeln.
Natürlich. Ja. Und ich finde, gewisse Dinge sollten wirklich geregelt werden und manche Dinge, die ethisch nicht tragbar sind, sollte vielleicht einfach auch der Staat regeln.
Wir machen eine zweite Musik, Nils Henkel. Jetzt haben Sie sich Patricia Kaas gewünscht mit dem Lied Kennedy raus. Sagen Sie was zu.
Patricia Kaas höre ich seit vielen Jahren gerne und habe sie auch schon ein paar Mal live gesehen und sicherlich einer ihrer schönsten Songs.
Patricia Kaas im HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Spitzenkoch Nils Henkel und Martin Maria Schwarz als Gastgeber. Nils Henkel, ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf das, was Sie vorhin gesagt haben, dass halt Deutschland keine kulinarische Nation ist, und damit hadern sie schon lange. Es gibt viele Gründe dafür, das auch so zu sehen, ja. Aber es gibt auch ein paar Anzeichen, die auf eine andere Richtung hindeuten. Und zwar gerade unter Jüngeren höre ich auf einmal mit einer Selbstverständlichkeit beim Reden über das Essen den Gebrauch des Wortes Konsistenz und Textur. Mhm. Aha, denke ich mir, das ist eingeflossen bei uns in den normalen Alltagssprachgebrauch. Das heißt doch, dass zumindest eine nachwachsende Generation heute viel lässiger und auch viel selbstbewusster und auch viel wissender mit dem umgeht, was sich so in der Küche ereignet hat. Heute achtet man also auf Texturen auf dem Teller. Ist doch spannend, oder?
Ja, hochinteressant, ja. Ja. Aber wir haben viele junge Leute im Restaurant, die sich sehr gut auskennen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die auch ganz genau wissen, wo was herkommt. Und das ist für mich auch ein gutes Zeichen. Also finde es natürlich sowieso auch schön, wenn wir einfach viel junges Publikum im Restaurant haben, weil wir sehen uns auch als junges Restaurant. Aber ich beobachte auch, dass die Generation, die da jetzt in die Restaurants strömt, sich sehr gut auskennt und sehr viel Spaß dran hat. Also das ist ein gutes Zeichen.
Eben, es kommt Bewegung in das einst so starre Genießer-Deutschland. Und es gibt ja auch von Zeitalter zu Zeitalter immer Leitbilder, Referenzen, wie ein Gericht komponiert sein sollte. Im Moment habe ich den Eindruck, dass wir oder dass der sinfonische Geist auf dem Teller stilbildend ist. Das heißt, das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Aromen, Texturen, die erwähnten Texturen, und auch Temperaturen, dann am besten auf einer Gabel oder einem Löffel versammelt. Ja. Dafür stehen auch Sie. Sie sprechen gerne von dem, oder Sie benutzen dann gerne das Wort Spannung. Wie kommt diese Spannung zustande im Durchdenken eines möglichen neuen Gerichts? Vielleicht können Sie ja das mal an einem typischen Nils Henkel-Gericht illustrieren.
Also ich mache jetzt erstmal ein Beispiel, wie ich es vielleicht nicht machen würde. Mhm. Also wenn man jetzt ein Gericht hat, was in der Textur sehr cremig ist, also man hat eine Soße, man hat ein Püree, man hat ein weiches Stück Fisch, dann mag das miteinander vielleicht sehr lecker schmecken. Es ist sehr smoothy, aber es ist nicht spannend, weil es ist nichts, was irgendwie knackt oder knusprig ist im Mund oder was irgendwie fest ist oder was vielleicht roh dabei ist. Und das sind die Sachen, die für mich Spannung haben. Wenn ich einen Teller habe, probiere ich eigentlich immer erstmal alle Einzelteile miteinander und dann wird alles miteinander kombiniert bis zu dem Punkt, wo man alles auf einem Löffel dann mal auch vereint. Mhm. Und das muss halt alles gut sein.
Sagen Sie mal so ein Gericht, so ein Beispiel, so ein Paradebeispiel aus der Küche Nils Henkel.
So ein Paradebeispiel ist vielleicht jetzt im Moment das Ceviche vom Kingfish, wo wir den Kingfish haben in 3 Zubereitungen. Einmal haben wir ihn mit den typischen Aromen gebeizt und anschließend mit einer Lötlampe geflammt, dass wir einfach auch ein bisschen Röstaromen drauf haben. Dann eine Scheibe ganz pur, einfach nur gesalzen und einen dann eben in Würfel geschnitten und richtig wie so ein Ceviche auch sehr kräftig mariniert mit viel Limette, Koriander und Chili. Und das Ganze haben wir kombiniert mit Staudensellerie. Und Staudensellerie haben wir als kleine Geleekugeln auf dem Teller dann eben sehr knackig sous vide gegart, mit auch dem Ceviche-Sud dann aromatisiert. Dann aber eben auch rohe Streifen, rohe Blättchen. Ich finde, dass rohes Material vom Gemüse immer sehr wichtig ist, weil es ganz ursprünglich schmeckt und eben anders schmeckt als die zubereiteten Sachen. Ne? Und dann haben wir ein bisschen Koriander auch auf dem Teller als frischen Koriander, eben als feine Blättchen Koriander eben in den ganzen Zubereitungen auch. Und dann eben dieser Ceviche-Sud, der sehr, sehr frisch, sehr würzig ist und eben auch wieder Staudensellerie enthält und Koriander enthält. Also die Dinge finden sich immer wieder auch in verschiedenen Zusammenhängen wieder. Und so gibt es das große Ganze, was dann eben auch geprägt ist von, manche Sachen haben sehr viel Säure, manche Sachen haben eine gewisse Schärfe, manche Sachen sind kühl, wir haben auch ein Eis vom Staudensellerie auf dem Teller. Da hat man eben auch dann diese geeiste Komponente, die nochmal sehr überraschend auch ist. Und so gibt es ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Dingen.
Mhm. Ceviche, wollen wir auch erklären, ist eine Art der Zubereitung, kalt garen.
Ja, es ist natürlich sehr en vogue, ist im Grunde die Garung durch Säure, was sehr populär ist in Südamerika, gerade Peru. Und wo man irgendwo eben mit viel Limonsaft und Koriander und Chili würzt, und das finde ich sehr erfrischend. Das ist die letzten Jahre mit der peruanischen Küche auch nach Europa gekommen und es ist das erste Mal, dass ich das im Menü mache, aber ich finde es einfach großartig und bei den Gästen kommt es sehr gut an und es ist sehr frisch, sehr grün, für mich ein ideales Frühlingsgericht.
Und das am besten alles mit einem Happen auf einem Löffel am besten verzehren, damit man eben diesen Klang der verschiedenen Elemente hat. Das ist auch so die Nils Henkel-Empfehlung im Restaurant. Nicht jedes einzeln für sich, sondern richtig wird es erst, wenn man alles zusammen isst. Richtig. Das mal nur nebenbei. Es muss aber zusammenpassen, das ist auch ein Wort von Ihnen, und es muss sinnvoll sein. Welche Kombination wäre denn nicht sinnvoll?
Sinnvoll ist für mich das, was ich selber gerne esse. Es ist ja auch, bin jetzt 30 Jahre in der Küche, man hat viel Erfahrung gesammelt und es gibt einfach Dinge, die ich einfach sehr gerne esse, sehr gerne kombiniere und die auch typisch Henkel vielleicht sind und es gibt Sachen, die ich nicht kombiniere.
Zum Beispiel?
Gute Frage.
Sojasauce also, mit Schokolade, das ist aber
wäre überhaupt nicht mein Ding.
Aber, überhaupt nicht,
nee. Aber auch Reh mit Schokolade wäre nicht mein Ding, ja, auch wenn es passt. Aber okay. Das ist einfach nicht meine Welt.
Gut.
Aber ja, ich hab ja meinen eigenen Kopf, wie jeder andere Kollege auch. Und jeder macht einfach, was er für richtig hält. Und deshalb gibt es in Deutschland ja auch so viele unterschiedliche Stilistiken und so viele unterschiedliche Küchen. Und das ist auch gut so, dass jeder das macht, was er gerne macht. Und jeder muss halt auch seine Gäste dafür finden.
Das führt mich genau zu einer weiteren Frage, die mich etwas bewegt, wenn ich so auf die Karten in den aktuellen Restaurants, auf die aktuellen Karten der Restaurants schaue und mich frage, wo sind denn eigentlich die Küchenklassiker der 70er, der 80er, der 90er Jahre geblieben? Warum findet man heute keinen Bœuf Stroganoff mehr? Wo ist das Filet Wellington? Wo sind die Tornedos Rossini? Meinetwegen auch der Pfirsich Melba. Sie waren Grundpfeiler eines jeden Restaurants und das bestimmt über 100 Jahre lang, geprägt natürlich durch die französische Küche und sie waren ein Ausdruck auch für die Bedeutung der französischen Küche und es gab eigentlich in dieser erwähnten Zeit, sagen wir mal 50er, 60er bis 90er Jahre, eigentlich gar kein Ausweichen davon. Das war ein Standbein der Restaurantkultur, ja, damit man irgendwo zeigen konnte, hier, ich bin auf dem Stand der Dinge. Und jetzt sind die verschwunden, weitestgehend. Ich überblicke nicht alles, aber mein Eindruck ist, sie ist verschwunden und viele andere, die ich in der Szene befrage, bestätigen das. Warum sind die verschwunden?
Weil sich gerade in Deutschland die Küche auch weiterentwickelt hat. Sie hat sich emanzipiert und viele Kollegen legen auch Wert darauf, dass sie eine Küche machen, die man mit Deutschland auch verbinden kann. Und es gibt ja auch eine deutsche traditionelle Küche, auch wenn sie vielleicht weltweit nicht anerkannt ist, aber es gibt sie. Und ich finde es interessanter, einfach auch mit deutschen Produkten zu arbeiten und auch irgendwo deutsche Klassiker vielleicht wieder aufleben zu lassen. Aber natürlich ist es auch spannend, einen Bœuf Stroganoff modern zu interpretieren. Also es gibt es ganz sicher noch und ich kenne auch einige Kollegen, die viel Spaß dran haben, solche alten Klassiker wieder zu neuem Leben zu erwecken und völlig anders auf den Teller zu bringen. Also das ist ja auch eine Spielwiese für sich und das macht auch viel Spaß. Aber Deutschland hat sich sicherlich von Frankreich auch abgenabelt in den letzten Jahren. Dadurch, dass wir einfach auch eigene gute Produzenten haben und Frankreich vielleicht auch sich die letzten Jahre nicht so stark entwickelt hat, wie es früher mal der Fall war. Ist ja auch gut so, dass Deutschland auch ein bisschen selbstbewusster wird, was die Küche betrifft.
Auf der anderen Seite entstehen aus meiner Sicht, wie gesagt, wer überblickt schon alles, ich bestimmt nicht, aber ich habe den Eindruck, es entstehen auch keine neuen Klassiker mehr. Also klar definierte Gerichte mit einer bestimmten Garnitur, mit einer bestimmten Zubereitungsart, eine bestimmte Produktkomposition. Ich wüsste nicht einmal, dass es Ferran Adria gelungen ist, einen Klassiker zu setzen, der heute gerne zitiert wird, oder? Was ist da Ihr Eindruck?
Ja, Ferran Adria steht eigentlich auch mehr für die Entwicklung neuer Techniken und für auch einen ganz eigenen Küchenstil eben. Diese mittlerweile leider Gottes sehr verrufene Molekularküche, aber er hat da viele Zeichen gesetzt und viele Dinge auch mit auf den Weg gebracht, die wir heute völlig selbstverständlich in der zeitgenössischen Küche auch anwenden. Und es gibt viele Gäste, die sagen, um Gottes Willen, ich möchte nichts Molekulares. Aber ich denke, dass das, was Ferran Adria da auf den Weg gebracht hat, ist sehr interessant und sehr wichtig, weil wir uns auch viel mehr mit dem auseinandersetzen, wie funktionieren Dinge und was ist der wissenschaftliche Aspekt daran? Warum ist dieser Kochvorgang so komplex? Das sind auch Dinge, die muss man einfach mal hinterfragen. Da ist ja auch viel Chemie im Spiel und einfach ganz, ganz aufwendige Abläufe. Und wir beschäftigen uns heute einfach mit einer größeren Selbstverständlichkeit damit, wie Dinge funktionieren. Und damit hat er einfach schon extrem viel geleistet. Ne?
Aber nochmal zu meiner Frage. Ja. Gibt es denn da nichts aus seiner Küche, wo man sagt, oder wo auch Sie mal gesagt hätten, ja, das übernehme ich jetzt. Und das
doch,
ist eine
aber
so tolle Idee.
In der Regel sind es auch eher Zubereitungstechniken, weil man kopiert ja auch nicht gerne Kollegen. Also es ist ja, jeder möchte natürlich auch seinen persönlichen Stil auch irgendwo auf den Teller bringen. Und klar gibt es auch Leute, die das eine oder andere kopieren, aber wenn ich jetzt ein Gericht von Ferran Adria nehmen würde und würde das bei mir im Restaurant machen, das kann ich nicht bringen. Ne? Also, oder ich schreibe auf die Karte à la Ferran Adria. Mhm. Aber das hat sich irgendwo schon in eine Richtung entwickelt, wo jeder auch seinen eigenen ständigen Stil möchte und eben dann nicht die Klassiker reproduziert oder sich an festgelegte Garnituren hält. Die Zeiten sind irgendwo auch vorbei. Vielleicht kommt das auch mal wieder. Also vielleicht gibt es ja auch in 20 Jahren Interpretationen von Köchen, die heute einfach auch tolle Gerichte gemacht haben. Ne? Kann ich mir schon vorstellen.
Und warum spielt die Widmung keine Rolle mehr bei Tornedo Rossini? Dahinter steht ja ein Pariser Koch, der mit dem Komponisten Gioachino Rossini befreundet war und ihm dann diese Kombination aus Rindfleisch und Gänseleber dann widmete. Und finde das eigentlich eine schöne, ist eigentlich eine tolle Geste gewesen. Mhm. Ja. Und das ist bei Philippe Wellington oder Crème du Barry und so weiter ja auch nicht anders. Es sind ja auch immer wieder Köche gewesen, die irgendwas zugunsten oder zu Ehren einer berühmten Persönlichkeit dann kreierten. Sie haben doch bestimmt auch Größen aus der Literatur, aus der Musik, wir haben ja schon was gehört, die Sie verehren. Warum machen Sie kein Gulasch à la U2 oder sowas?
Ich glaube, dass sowas einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wir leben in einer anderen Welt und früher war das, glaube ich, eine größere Selbstverständlichkeit, jemanden ein Gericht zu widmen oder ja, seinen Respekt so zu zollen. Und ich glaube, wir sind einfach in einer Welt, in der es andere Werte gibt, wo sowas irgendwo auch untergeht.
Schade
eigentlich. Wo jeder auch natürlich ja mehr an sich selbst denkt. Ne? Ja, sicherlich schade, aber ich denke, das ist der Lauf der Zeit. Das ist einfach so.
Es wäre so nett, wenn sich da mal wieder die Dinge, ja, in dem Fall finde ich das einfach das war einfach Kultur. Ja? Mhm. Und dann bringt man auf einmal Politiker mit Essen zusammen, Musiker mit Essen zusammen.
Ja. Ja, es sind auch viele Garnituren, die man heute auch als junger Koch noch lernen muss, aber die natürlich kaum noch angewendet werden. Also man muss sich natürlich auch fragen, warum soll man es dann auch lernen?
Schauen wir mal, auch hier, schauen wir mal, vielleicht ändert sich ja da wieder was. Mal gucken. Nils Henkel, Spitzenköche aus der Top-Gastronomie, die wechseln heute manchmal so schnell ihren Arbeitsplatz und Arbeitgeber wie Fußballprofis. Bei Ihnen ist es ein bisschen anders. Ich glaube, Sie denken langfristiger, oder?
Ja, schon.
Darf sich der Rheingau auf eine längere Zeit Nils Henkel freuen?
Ich denke ja, wenn es jetzt weiter gut entwickelt, dann werde ich sicherlich ein Weilchen bleiben.
Sind Sie eigentlich so mit Ihrer Karriere, und Sie haben ja diese 3 Sterne gehabt, die höchste Krönung immer noch für einen Koch, und auch, ich glaube, der Verlust des 3. Sterns hat Ihren Ruf überhaupt nicht beschädigen können. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben, oder gibt es noch einen Ehrgeiz mehr, irgendetwas, was Sie noch machen wollen, oder vielleicht denken Sie auch dran, nochmal innerhalb Ihres Berufs eine Zäsur vorzunehmen, irgendwas ganz anderes zu machen? Wie ist da so Ihr Denken? Oder geht es darum, das Erreichte zu halten?
Also es geht schon darum, sich auch weiterzuentwickeln, aber ich muss mir kein Denkmal setzen. Also ich möchte in meinem Beruf erfolgreich sein. Ich möchte sicherlich auch gerne die Bewertung, die ich in Lehrbach hatte, auch hier im Rheingau irgendwann wieder erreichen. Das ist sicherlich schon das Ziel, was ich auch habe. Aber ich möchte mich auch nicht verbiegen. Ich bin auch Familienmensch und es muss alles unter einen Hut zu kriegen sein. Und ich muss jetzt nicht 7 Tage die Woche 16 Stunden dafür arbeiten, irgendein Ziel zu erreichen. Also es gibt auch noch ein Leben neben der Gastronomie. Und ja, das muss auch funktionieren und es muss Spaß machen. Also man setzt sich ja eh in hohem Druck aus in diesem Beruf und man muss immer noch das Maß der Dinge halten und einfach Spaß dran haben und Mensch bleiben.
Schönes Schlusswort. Und Sting, hören zum Schluss mit Mad About You. Und das war der HR2 Kultur Doppelkopf mit Nils Henkel heute. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und mit Martin-Maria Schwarz am Mikrofon. Tschüss.
Stars were shining, my heart was lost on a distant planet.